Freundinnen und Freunde des gepflegten Idee-Quadrat-Podcasts. Mein Name ist Hendrik Epe. Ich glaube, das habe ich schon länger nicht mehr erwähnt. Ich betreibe den Blog Idee-Quadrat und spreche jetzt hier in der kleinen Podcast-Serie drei Fragen an mit Menschen aus dem Sozial- und Gesundheitssektor, mit Entscheiderinnen, Entscheidern, Professorinnen, Professoren zu bestimmten Themen, die Corona-Krise sozusagen mit sich bringt. In dem nächsten Teil, ich weiß gar nicht, welche genaue Nummer das jetzt ist, vielleicht kann ich nicht so richtig gut zählen, aber in dem nächsten Teil, den ihr jetzt gleich hören könnt, geht es mit Birgit Vosseler, Professor Dr. Birgit Vosseler, Professorin für Pflegewissenschaft an der Hochschule St. Gallen ist, zum Thema Pflege natürlich. Ja, Pflege in Zeiten der Corona-Krise natürlich hochgradig relevantes Thema und da spreche ich mit ihr und ich glaube, da sind einige Sachen dabei, die auch für euch spannend sein können. Wir sprechen über Anerkennung, über die Frage, wie es gelingen kann, diese Anerkennung in die Zukunft zu führen, wie auch neue Ausbildungs- und Strukturen reinkommen. Wir sprechen aber auch ein bisschen über den Pessimismus dabei, die Fragestellung, welche Logiken gewinnen, die klassischen Logiken, die wir alle gewohnt sind, oder kann es gelingen, auch im Pflege- und Gesundheit- und Sozialsektor, der natürlich sehr eng dran ist, neue Denkweisen für die Zukunft zu etablieren. Jetzt aber viel Spaß euch mit dem Gespräch und mit Birgit Vosseler. Herzlich willkommen jetzt zur vierten oder fünften, es kommt ein bisschen drauf an, wann ich die Episode veröffentliche, Ausgabe von drei Fragen an. Ich spreche mit Birgit Vosseler, Professor Dr. Birgit Vosseler, mal wieder, um genau zu sein. Ich habe auf der Homepage der Fachhochschule St. Gallen einen netten Beitrag gefunden, getroffen im Gleis 8 heißt der, ist wahrscheinlich sowas wie die Fachbereichszeitung oder die digitale Hochschulzeitung. Da steht drin, Birgit Vosseler von der katholischen Krankenschwester zur Pflege- und Gesundheitsprofessorin. Wir kennen uns jetzt auch schon ein bisschen länger, auch über diese Akkreditierungstätigkeit, die ich vorher mal gemacht habe. Aber liebe Birgit, wer bist du sonst? Was machst du sonst, außer katholische Krankenschwester zu sein?
Das ist lustig. Also dieser Satz katholische Krankenschwester, das ist wirklich wahr. Ich habe in einer katholischen Krankenpflegeschule schon vor über 30 Jahren meine Ausbildung gemacht, aber es hat mich wirklich geprägt in dem, was es bedeutet, Pflegefachperson zu sein und was Pflege wirklich bedeutet. Deswegen kommt immer dieser kleine Rückblick oder die kleine Rückschau noch. Was mache ich? Wer bin ich? Ich bin Pflegewissenschaftler, leite den Fachbereich Gesundheit bei uns an der Fachhochschule St. Gallen und bin zusätzlich noch Prorektorin an der Fachhochschule St. Gallen. Und ja, wir haben einen sehr schönen Fachbereich mit der Ausbildung für Pflegefachpersonen in unterschiedlichen Formen.
Und der Fokus Pflege ist natürlich im Kontext der Corona-Krise allgegenwärtig, ein systemrelevanter Beruf, plötzlich ein, sagen wir mal, Hype, der jetzt irgendwie entstanden ist. Wir stellen das fest in dem Sozialbereich, wir stellen das fest bei Regaleinräumerinnen, bei Kassiererinnen, bei eben auch Pflegekräften und da auch wiederum meistens Frauen, spannenderweise. Aus deiner Perspektive, du guckst ja sozusagen wirklich ein bisschen von oben auf das gesamte Feld Pflege, Pflegewissenschaft. Wie nimmt Pflege den Hype gerade wahr, aus einer gesellschaftlichen und politischen Perspektive?
Also das Wort systemrelevant, das wird mein Lieblingswort in 2020. Systemrelevanz orientiert sich für mich nicht am Beruf, sondern primär am Bedarf und an den gesellschaftlichen Bedürfnissen. Und das ist eine Frage, wo bewegen wir uns gerade? Bewegen wir uns gerade in einer Zeit der elementaren Grundbedürfnisse wie jetzt? dann ist Pflege natürlich systemrelevant, genauso wie Lebensmittelgeschäfte und Menschen, die dort arbeiten, systemrelevant sind. Oder auch ITler, die momentan systemrelevant sind, damit wir uns überhaupt unterhalten können. Für mich ist es so, Pflege war schon immer wertvoll und essentiell für den Menschen. Gerade dann, wenn es Phasen sind, wo der Mensch ein Selbstpflegedefizit erlebt und nicht selber kann. Aber auch in Phasen dessen, wo der Mensch das Bedürfnis hat, gesund zu bleiben und alles dafür zu tun. Was ich mich immer wieder frage, ist, warum braucht es diese Krisen oder lebensbedrohliche Szenarien, dass überhaupt der Wert von der lebensweltorientierten Pflege oder auch von der evidenzbasierten Pflegepraxis wahrgenommen wird. Im Moment ist es ja so, dass die Kompetenzen, die Pflegefachpersonen in hochkomplexen Versorgungsbedürfnissen und Bedarfen zeigen, die jetzt gerade in der Beatmung gesehen werden. Und da liegt für mich irgendwo so ein bisschen der Fehler, dass im Moment sind die Menschen in ihrem Leben bedroht. Da sind die Szenarien, oh je, wenn ich wirklich schlimm vom Virus betroffen bin, dann brauche ich vor allem einen Arzt. Dann brauche ich einen Lungenfacharzt, dann brauche ich einen Kardiologen und dann brauche ich eine Pflegefachperson mit Intensivanästhesiekenntnissen. Und in dieser Krise ist es natürlich irgendwo richtig, dass wir erstmal eine gute Pflegeleistung erbringen. Aber es muss auch der Moment danach realisiert werden, dass es nicht nur diese hochkomplexen Leistungen sind, die Pflege erbringt, sondern dass wirklich die Lebensweltorientierung in der kompletten Lebensphase des Menschen begleitet wird durch Pflege. Und da bedarf es meines Erachtens auch über den Hype hinaus, dass Pflege konkrete Forderungen bringt oder stellt. Es ist nett, wenn Menschen sich jetzt bedanken. Da freuen wir uns. Und auch die Kollegen von mir, die jetzt in der Praxis sind, die freuen sich über die Wertschätzung. Das ist alles klar. Man freut sich auch darüber, wenn es jetzt einen Zusatzbonus gibt. Das ist auch klar. Aber das ist es nicht. Es muss irgendwo dieser Solidaritätswelle müssen auch Taten folgen. Und da ist es für mich vor allem wichtig, auch aus dem politischen Bereich heraus, dass eine nachhaltige Investition in Ausbildung und Studium erfolgt. Ich habe gestern so einen schönen Beitrag gelesen von einem Politiker. Die meisten Menschen möchten ja lieber einen Hochschulabschluss, um die Pflege zu gehen, weil da gibt es noch schlechte Arbeitsbedingungen. Da habe ich mich gefragt, okay, Pflege und Hochschule schließt sich nicht primär aus, das machen wir tagtäglich. Und die Arbeitsbedingungen zu verändern, das ist das, was zukünftig jetzt, was ich eben gesagt habe, an Taten folgen muss. Es braucht Arbeitsbedingungen, wo Pflege auch in den nicht hochkomplexen Versorgungsbereichen, sondern auf Stationen, in der Langzeitpflege, im Spitex oder ambulanten Bereich Zeit hat für den Patienten. Zeit hat, mit dem Patienten auseinanderzusetzen, Zeit hat, mit dem Patient innerhalb seiner Bedürfnisse wirklich die Pflege zu leisten, die der Patient braucht oder der Mensch braucht. Vor allem Rahmenbedingungen, wo auch Spitäler und Kliniken die Möglichkeiten haben, Pflegekräften oder Pflegefachpersonen in Kompetenzen nach entsprechend einsetzen zu können. Wir sprechen ja immer noch von dem einen Pflegeberuf. Und diesen einen Pflegeberuf gibt es schlicht nicht. Pflege in verschiedenen Qualifikationen.
Ja, da so ein bisschen reingehend in diese den einen Pflegeberuf, generalistische Pflege und so weiter, sind ja ganz viele, sagen wir mal, Diskussionen dahinter. So als Frage vielleicht 1a, ja. Also wir haben ja nur 3 Fragen, deswegen muss ich da irgendwie unterteilen. Das wäre dann Frage 1a. Gibt es ja solche Modelle, und das ist so die andere Seite, mit der ich mich ja beschäftige, zu sagen, irgendwie agile Organisationsstrukturen, und da ist dieses niederländische Pflegemodell, die ambulante Pflege mit Bürzorg, natürlich ein, sagen wir mal, Hype in diesem Kontext auch, wo aber mit schon, sagen wir mal, einer anderen Art und Weise, ganzheitlicher, nachbarschaftseingebunden in diesem ambulanten Pflegekontext zumindest gearbeitet wird. Wären das Ansätze, die du da siehst in dem Kontext, weil die ja auch eine andere Finanzierungsstruktur dann dahinter haben?
Ganz klar. Im Moment ist es noch so, dass Pflege, egal in welchem Versorgungssetting, nicht so eingesetzt wird oder häufig nicht so eingesetzt ist, wie es den Kompetenzen entspricht. Bei dem niederländischen Modell setzt Pflege die Kompetenzen im ambulanten Bereich um, die sie haben. Dort nehmen sie Verantwortungen wahr, dort können sie Leistungen abrechnen, organisieren ihre Arbeit selbst und das nach der Lebensstruktur, nach der Lebenswelt des Menschen. Das kannst du auch auf ein Spital übertragen. Auch im Spital könntest du sagen, dass es eine individuelle Einsatzplanung gibt. Dafür gibt es digitale Möglichkeiten, die genutzt werden können für neue Arbeitsmodelle. Dort müssten wir uns viel mehr darauf konzentrieren, dass wir auch in interprofessionellen Versorgungsteams arbeiten, Pflege an der Diagnostik und an der klinischen Entscheidungsfindung beteiligt wird, um dann zu schauen, wer hat welche Aufgaben innerhalb vom Therapieplan. Auch da können wir wirklich die Kompetenzen, die jetzt in der generalistischen Pflegeausbildung genutzt werden, aber auch darüber in der Masterstufe, in der vertieften Pflegeexpertise bis hin zum Doktorat, auch in der wissenschaftlichen Anwendung von Forschungsergebnissen oder dem Erzeugen von überhaupt evidenzbasierten Ergebnissen, um das in die Praxis umsetzen zu können. Also da haben wir ganz viele Möglichkeiten. Wir müssen uns einfach nur trauen, auch im Spitalalltag einfach mal loszulassen, um diesen Weg zu gehen.
Ja, spannend. Wären das, also damit würde ich dann zur Frage 2 sozusagen kommen, wären das auch die sozusagen von dir gewünschten Learnings aus dieser Corona-Zeit? Also da auf diese ganzen Strukturen, Arbeitsstrukturen nochmal völlig anders drauf zu gucken?
Ja, das wäre ein Learning. Also ein Learning ist für mich ganz klar, dass ich schauen muss, wie kann ich Arbeitsstrukturen verändern, wie kann ich Kompetenzen von Pflege im interprofessionellen Team erkennen und entsprechend fördern und einsetzen. Was bedeutet überhaupt, wenn im Versorgungsalltag Pflegeverantwortung übernimmt für einen Menschen? Das sind Sachen, die würde ich mir wünschen, dass die angegangen werden, dass auch mehr in Pflege investiert wird, in dem Sinne, dass der Personalschlüssel für Pflege sich schlicht und ergreifend erhöht. Dass es mehr Menschen gibt, die überhaupt arbeiten dürfen, orientiert an der Anzahl von Patienten.
Aber was ich mir auch. Darf ich da kurz dazwischen? Weil ich stelle mir dann immer die Frage, woher sollen die denn kommen?
Ja, ganz einfach. Pflege ist ein attraktiver Beruf. Also, ich meine, jeder, der gerne Pflegeausbildung oder Studium hat, weiß, dass er sich in so einem Reflexionsdreieck befindet. Das eine ist die Überzeugung für den Beruf. Dann habe ich zwar auch immer wieder Frust im Beruf, aber ich erlebe das selber an Kollegen und Kolleginnen, dass es ein nachdenklicher Frust ist. Auch da, und wie kann man Dinge verändern innerhalb des Berufes? Und dann ist das letzte Ding des Dreiecks da, das ist die Leidenschaft für diesen Beruf. Und diese Sicht auf Pflege zu vermitteln, dass Pflege mehr ist, als in schlechten Rahmenbedingungen eine Arbeit zu machen, die keiner will. Das müssen wir vermitteln. Und das wäre auch ein schöner Gedanke in der Nach-Corona-Zeit, ist, dass der Gesellschaft und auch der Politik bewusst wird, pflegen kann halt doch nicht jeder. Das haben wir jetzt gesehen. Dass eben Pflege brauche ich eine Ausbildung, Pflege brauche ich ein Studium, Pflege brauche ich wissenschaftliche Belege, dass ich überhaupt die Arbeit leisten kann, die in der komplexen Pflegesituation gebraucht werden. Dieses Bewusstsein dafür, dass wir das weiter mitnehmen. Weil nur wenn wir dieses Bewusstsein weiter mitnehmen und nicht nur in elementar lebensbedrohlichen Situationen, dann haben wir die Möglichkeit, an den entsprechenden Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen zu arbeiten und da auch mal mutig zu sein, neue Wege zu gehen.
Aber konkret, wo würdest du sozusagen ansetzen? Weil das, was wir jetzt gerade sehen, ist ein nettes Klatschen, irgendwie jeden Abend um 6 sozusagen. Ja, das gibt dann auch mal irgendwie 1.500 Euro bedingungsloses Grundeinkommen, also jedenfalls einmal, ja, so irgendwie für alle Pflegekräfte. Schön und nett. Und meine Befürchtung besteht eben, das, was du ja auch schon irgendwie ein bisschen angedeutet hast, da drin, wir machen nachher, wann auch immer dann Corona sozusagen vorbei ist, was ja spannende Diskussionen hervorruft. Aber wir machen nachher genauso weiter wie vorher, vielleicht sogar noch in einer, sagen wir mal, schwierigeren Art und Weise, als das vorher war. Also wo würdest du konkret ansetzen? Was ist es? Sind das Politikentscheidungen oder müsste die sich mehr, keine Ahnung, politisch äußern? Was wären ganz konkrete Ansatzpunkte?
Beides. Pflege muss laut sein. Pflege muss laut sein, Pflege muss Bedarfe, die sie selber haben und Wünsche an den Beruf und die Umsetzung ihres Berufes, so dass sie das machen können, was sie wirklich gelernt haben, das müssen sie auch laut äußern. Das andere ist für mich aber politisch gesehen, dass wir viel mehr in Studium und Ausbildung investieren müssen. Auch wenn wir jetzt Pflegeberufsgesetz in Deutschland haben, dass Hochschulen primär qualifizieren dürfen, ja Gott, wie soll ich das denn machen ohne Mittelbau? Also mal ganz ehrlich, ein Professor kann nicht ausbilden. Dafür brauche ich Dozenten, dafür brauche ich Berufspädagogen, dafür brauche ich wissenschaftliche Mitarbeiter, um so ein System aufzubauen. Nur mit der einfachen, ihr dürft es jetzt machen, ist es nicht getan. Da muss ich raus aus diesen Beschränkungen und dafür brauche ich Geld, also auch für die Hochschulen, um da zu investieren. Ich muss auch akzeptieren, dass es mehrere Qualifikationsstufen gibt, dass es die berufliche Bildung gibt und dass es das Studium gibt. Und das entsprechend hinterher den Spitälern oder Langzeitpflegeeinrichtungen die Möglichkeit gegeben wird, die Menschen auch entsprechend dieses Qualifikationsniveaus einsetzen zu können. Das wäre für mich eine Forderung an die Politik, die Wege dahingehend zu öffnen und auch die Gelder für die Hochschulen entsprechend bereitzustellen, dass man überhaupt investieren kann in Ausbildung und in neue Arbeitsmodelle. Das braucht man einfach.
Da vielleicht wirklich dran anzuschließen, Frage 3, ja, wenn wir in unserem dreischrittigen Konstrukt bleiben, weil das ist ja so ein bisschen die Frage, ja, welche Pflege braucht es? Man könnte ja sagen, das weiß ich nicht. Also das ist wirklich jetzt so eine reine These in den Raum geworfen. Die Sterberate basierend auf Corona ist aktuell in Deutschland noch relativ gering, verhältnismäßig im Gegensatz zu anderen Ländern. Liegt es mit an der guten Ausbildung, die wir in der Pflege hatten oder haben? Und wo braucht es in dem Kontext, ja, duale Ausbildung im Pflegekontext, und wo braucht es in dem Rahmen dann eine hochschulische Ausbildung, gegebenenfalls wo braucht es Studium, wo braucht es Pflegewissenschaft, wo braucht es Master, wo braucht es welche Kompetenzstufen sozusagen dahinter? Wie würdest du das einschätzen?
Es braucht für mich weiterhin das Modell, was wir in Deutschland haben, eine duale Pflegeausbildung, die braucht es. Es braucht aber daneben auch das Studium, weil es sind unterschiedliche Dinge, die die Studierenden im Gegensatz zu den Auszubildenden lernen. Pflegeprozess ist Pflegeprozess, das lernen natürlich alle. Also das Agieren dessen, welche Bedarfe und Bedürfnisse hat der Patient, orientiert an den Aktivitäten des täglichen Lebens, was für Pflegebedarfe hat er, was muss ich dafür tun, wie evaluiere ich das, wie führe ich das durch. Also die ganz normalen Grundkenntnisse mit den Anatomie, Physiologie, Krankheitslehre, das braucht natürlich jeder. Aber darüber hinaus im Studium den ganzen Bereich der Diagnostik oder des klinischen Assessments, auch das Generieren von neuen Wissens. Ich erwarte von niemandem, der eine Pflegeausbildung macht, dass er forschen kann. Derjenige soll oder die Pflegefachperson soll sensibel dafür sein, dass es Forschungsergebnisse gibt und die auch anwenden möchten in der Praxis. Vom Studierenden erwarte ich, dass er Diagnostik kann, dass er klinisches Assessment kann, das heißt körperliche Untersuchung, um dann auch eine Pflegediagnose zu erstellen, um mit dieser Pflegediagnose auch mit den ärztlichen Kollegen zusammen klinisch zu entscheiden, wie ist der Therapieplan. Masterabsolventen erwarte ich dann noch, dass er Forschungsergebnisse generieren kann, dass er Fragen aus der Praxis, nämlich von den Pflegefachpersonen, die die Ausbildung gemacht haben, Fragen abholt, schaut, diese durch entsprechende Forschungsmethodiken das Wissen generiert und die Fragen und die Antworten wieder zurück in die Praxis transferiert. Da gibt es ganz unterschiedliche Wege, wie man das machen kann. Und diesen Mehrklang, die verschiedenen Qualifikationsstufen, den hinter im Arbeitsalltag zusammenzubringen, auch im Sinne des Voneinanderlernens innerhalb einer Berufsgruppe. Das ist so die Pflege, die ich mir vorstellen würde, die wir zukünftig für den Patienten brauchen.
Das, was wir ja in anderen Berufsgruppen sehen, die sich akademisieren bzw. auf diesen Weg begeben haben, sagen wir mal sowas wie Kindheitspädagogik, beispielsweise auch der Bereich Heilpädagogik, wo das ja schon länger ein Thema ist, mit der Gefahr immer verknüpft, die Leute machen ein tolles Studium und gehen dann in den Beruf rein, werden auf der einen Seite, sagen wir mal, kritisch beäugt von den eigenen Kolleginnen und Kollegen. Da kommt jetzt auf einmal jemand, der halt irgendwie studiert hat, das so als eine Problematik. Und auf der anderen Seite diese Problematik, naja, okay, du bist halt Pflegekraft, dann wirst du, egal ob du jetzt einen Master, einen Bachelor oder eine Ausbildung hast, quasi gleich bezahlt in dem Rahmen, wo du erstmal unterwegs bist. Siehst du das in dem Themenbereich auch als Problem?
Das ist ein Problem. Ist beides ein Problem. Dass die gegenseitigen Berührungsängste ist ein Problem. Mhm. Das haben wir in St. Gallen eigentlich ganz schön gelöst. Wir möchten, dass die unsere Absolventen mit dem Bachelor genauso, mal so plump formuliert, ans Bett gehen, wie die Pflegefachpersonen mit der beruflichen Bildung. Wir haben die Studierenden einfach zusammengebracht. Wir haben ein sehr großes Berufsbildungszentrum in St. Gallen und wir haben die Lehrerinnen und die Studierenden zusammengebracht, also der Rektor vom Berufsbildungszentrum und ich, haben uns dann überlegt, okay, die machen zusammen eine Fortbildung. Und die Studierenden durften sich das Thema selber aussuchen und sind in den Dialog gegangen, haben also sich gegenseitig erklärt, was mache ich, was habe ich gelernt und was ist mein Wunsch für die Praxis. Und das Ergebnis war, dass die Studierenden und die Auszubildenden nach der ersten Veranstaltung gesagt haben, wir möchten das wiederholen, weil wenn wir das vorher gegenseitig so gewusst hätten, dann wären wir uns in der Station anders begegnet. Und das ist das, wo es für mich hin muss, nämlich genau dieses Miteinander zu schaffen. Und auch in der Masterstufe, dort müssen die Spitäler einfach so kreativ sein, um die Masterabsolventen einzusetzen. Also wir haben gerade in der Schweiz in den Spitälern die Pflegeentwicklung, eigene Abteilung einer Pflegedirektion. Und die Kollegen und Kolleginnen dort mit Masterabschluss oder mit Doktorat befördern genau sowas, dass sie schauen, wo können sie Entwicklungsarbeit auf den Stationen leisten, wo die Pflegefachperson eben mit Ausbildung und Bachelor andere Aufgaben hat. Die beraten, die unterstützen, die lehren, die arbeiten mit den Ärzten am Patienten zusammen, gehen mit auf Visiten, übernehmen dort beispielsweise Schulungs- und Beratungsaufgaben vor und nach OPs und entlasten somit wiederum auch die Bachelor- und berufsausbildenden Kollegen in anderen Tätigkeiten. Die Pflegeentwicklung schafft es aber auch, diese Akzeptanz dafür zu bekommen, in dem Moment, wo sie sich hinsetzen, Konzepte entwickeln, evidenzbasierte Konzepte entwickeln und die wieder mit auf die Station bringen. Und solche Systeme musst du schaffen, dass diese Skepsis gegenseitig aufgelöst wird. Dann ist natürlich noch der Faktor Bezahlung, den du gerade angesprochen hast. Das hat was für mich mit Wertschätzung des Berufes über elementare lebensbedrohliche Situationen hinaus zu tun. In dem Moment, wo Politik erkennt, da sind Menschen, die entwickeln auch unser Versorgungssystem weiter. Das ist ja nicht nur so, als wenn Pflege nur teuer ist, sondern durch die entsprechenden Kompetenzen, die, wie ich gerade beschrieben habe, eingesetzt werden, mit sowas kann ich auch rechnen. Dadurch kann ich auch eine Versorgungsleistung berechnen. Da muss ich schlicht und ergreifend die Leute auch entsprechend bezahlen.
Ja, also bin ich voll dabei. Sagen wir mal, ich bin ja auch, sagen wir mal, ein Grundoptimist, schon alleine, weil ich 3 Kinder und zu wenig Geld habe. Ja, da bleibt mir gar nichts anderes übrig, als optimistisch zu sein. Gleichzeitig könnte man natürlich sagen, okay, die Situation, vor der wir stehen jetzt gerade, kann ja auch in genau die gegenteilige Richtung ausschlagen von dem, was du gerade gesagt hast, dass halt irgendwie gesagt wird, okay, wir stehen jetzt an der Situation, dass unser Wirtschaftssystem, sagen wir mal, ziemlich durchgerüttelt wurde oder wird und dann so diese Fragestellung ist, wie gelingt es denn dabei gerade für die, also natürlich sehen wir das jetzt und klatschen und schenken Blumen und so, das, was ich eben schon mal gesagt habe, aber wie gelingt es, diese Wertschätzung aufrecht zu erhalten, wenn es, das ist so ein bisschen meine Befürchtung, die ich habe, oder die pessimistische Sichtweise dann darauf, wenn dann auf einmal eben nur noch Geld in die Wirtschaft gesteckt wird und gesagt wird, wir müssen die Unternehmen aufbauen, wir müssen halt irgendwie gucken, wie wir Arbeitslosigkeit reduzieren und so weiter. Und die Berufe, wo man sozusagen den unmittelbaren, direkten Nutzen nicht sieht, sondern das wirklich ja eher mittelbar oder langfristig gesehen wird, Arbeitsfähigkeit sicherstellen und so weiter, soziale Arbeit gehört ja dazu, diese ganzen Aspekte, wo die eher so ein bisschen hinten runter fallen könnten. Siehst du das als Befürchtung?
Ja, das sehe ich auch als Befürchtung, weil wir dann dem schönen Wort Systemrelevanz nicht mehr bei den elementaren Grundbedürfnissen sind. Die elementaren Grundbedürfnisse verschieben sich dann wieder dahingehend, dass die wirtschaftlichen Grundbedürfnisse elementar werden. Da sehe ich schon eine Befürchtung. Und da ist es aber für mich auch eine politische Intelligenz. Wie lerne ich aus der Situation jetzt und wie kann ich da ein Zusammenspiel auch schaffen in dem?
Also ja, ist ja die Hoffnung, dass wir intelligente Politiker haben. Gott sei Dank sieht man ja gerade, dass halt irgendwie diese rechtsnationalen Tendenzen einfach irgendwie zumindest nichts sagen oder sich in Selbstauflösung zumindest hier in Deutschland befinden, was ich da irgendwie ganz positiv finde.
Ja, also du kannst nicht nur sagen, einmal legst du den Fokus auf die Medizin, weil es gerade wichtig ist, damit mir nicht so viele Menschen sterben. Oder der Rest in Sicherheit gewahrt wird. Und wenn das alles vorbei ist, lege ich den Fokus wieder auf die Wirtschaft, damit wir unser System wieder ankurbeln können und ich wieder eine schöne, heile Welt danach habe. Also das ist für mich viel zu viel Schwarz-Weiß-Denken. Aus der Situation lernen heißt für mich, wie bringe ich die Grundbedürfnisse des Menschen in seinem Menschsein, in seinem Wunsch, gesund zu sein, mit einer hohen Lebensqualität zusammen. Da muss für mich das Denken und die Reise hingehen. Wie gesagt, ich bin Pflegewissenschaftler in erster Linie und kein Wirtschaftswissenschaftler oder Soziologe. Da würde ich jetzt halt auch mal erwarten, dass aus der Richtung entsprechend neue Denkmodelle oder vielleicht auch interprofessionelle Denkmodelle entstehen von auch Wissenschaftlern, die bisher in dem Rahmen so noch nicht zusammengedacht haben. Da würde ich mir auch wünschen von der Politik, dass nicht so eine parlamentarische Grundordnung einfach an eine Berufsgruppe abgegeben wird, sondern dass man sich mal wieder auf Expertengremien beruft, wo dann wirklich auch eine Beratung stattfinden kann, zu sagen, wie komme ich in ein neues Gesellschaftssystem?
Ja. Ich glaube, liebe Birgit, das war ein super Schlusswort und auch super Schlussgedanken. Wie kommen wir in ein neues Gesellschaftssystem, interdisziplinäre, transdisziplinäre Zusammenarbeit dazu ermöglichen, um wirklich vielleicht auf ganz neue Ideen zu kommen. Ganz herzlichen Dank von meiner Seite für deine Zeit, die du dir genommen hast.
Dankeschön.
Ja, das war schon wieder der nächste Beitrag zu den drei Fragen an mit Birgit Vosseler, diesmal zum Thema Pflege, Pflegewissenschaften. Ich hoffe, ihr habt einige Gedanken mitgenommen und ich bin gespannt darauf, wie sich die Gesellschaft entwickelt. Liebe Birgit, an dieser Stelle nochmal, ich verlinke natürlich den Beitrag bei Gleis 8 mit der katholischen Krankenschwester in den Shownotes, so dass auch alle anderen sich mit deiner Historie beschäftigen können und dich finden und auch gerne bei Fragen kontaktieren können, denke ich mal. Ich mache das einfach so. Ja, aber dich findet man auch im Internet, beispielsweise auch bei Facebook. Genau, soweit die nächste Folge dieser drei Fragen an, steht schon in den Startlöchern. Da freue ich mich auch drauf. Es geht da um den am 17. und 18. April stattfindenden Hackathon der Sozialwirtschaft. Seid gespannt. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.